DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sitze ich, Amina Gysu, für die DBZ im Zentrum für Kunst und Urbanistik, das sogenannte ZKU in Berlin, Moabit. Vor mir sitzt Peter Grundmann von Peter Grundmann Architektur, die Planenden des ZKUs hier in Berlin. Schön, dass wir heute miteinander reden können.
Hallo.
Das ZKU, wie gesagt, wo wir heute hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen, wurde mit dem diesjährigen DAM-Preis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Konnten Sie sich ein bisschen erholen von der Preisverleihung? War viel los. Sind Sie glücklich mit dem Ergebnis?
Ja, man muss ja glücklich sein, wenn man den ersten Preis gewinnt. Und die Feier war jetzt nicht so kräftezehrend. Das war alles okay.
Sehr schön. Seit 2017 wird der DAM-Preis vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt ausgelobt und ist eins, wenn nicht vielleicht der wichtigste Architekturpreis in Deutschland und gibt somit auch, zumindest hat es diesen Anspruch, eine Momentenaufnahme der deutschen Architekturszene, wenn man davon so sprechen kann. Herr Grundmann, das ZKU hat vieles, was auf den ersten Blick vielleicht unorthodox erscheint, im Vergleich auch zu den früheren Preisträgern. Als erstes sticht auch so ein bisschen die Materialwahl hervor. Es ist sehr viel Glas verbaut, vor allen Dingen, wenn es um eine Sanierung geht. Was war das Konzept hinter diesem Gebäude und vielleicht auch die Rahmenbedingungen, die es erschwert haben oder vielleicht umgekehrt es vielleicht auch viel möglich gemacht haben?
Ja, wir haben ja hier alte Gebäude vorgefunden und relativ schnell oder gleich entschieden, dass wir die eigentlich gar nicht verändern wollen. Gleichzeitig war die Aufgabe energetische Sanierung und Erweiterung der Flächen. Also haben wir gesagt, wir machen ein sogenanntes Haus-im-Haus-Prinzip. Wir bauen das Neue über das Alte, ohne das Alte zu verändern. Das wurde gemacht mit einer Glashülle, Dreifachverglasung, sehr guter Wärmewert. Und dahinter stehen dann die Wände, das heißt zwischen Glas und Wände sind dann noch Räume entstanden. Und die alten Wände sind dann auf beiden Seiten unverändert und ohne Beschichtung geblieben.
Das heißt, auch in dieser Reihenfolge haben Sie auch dann geplant? Also sozusagen erstmal sich das Gebäude angeguckt, dann diese Hülle auch gedacht und dann kamen die Räume? Oder wurden die Räume, also das Programmatische, das Räumliche immer mitgedacht?
Also dadurch, dass das ZKU ein sehr, sehr wandlungsaffines, eine wandlungsaffine Institution ist, war selber gar nicht klar, wie und welche Räume zur Verfügung gestellt werden müssen. Also haben wir uns sehr an den Bestand orientiert, also an die alten Gemäuer, und haben unser Gebäude an das alte angepasst. Und dabei ist dann so viel Platz herausgekommen, dass das ZKU ganz glücklich war damit.
Und Sie meinten auch im Vorgespräch, dass dieses Gebäude unglaublich viel Aneignungspotenzial hat. Was bedeutet das in Ihrer Architektur allgemein? Ist es ein wichtiges Thema, diese Idee der Wandelbarkeit vielleicht auch von Nutzungen? Also inwiefern muss ein Gebäude auch flexibel sein?
Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Also wir lehnen ikonografisches Entwerfen ab und nennen das eher performatives Entwerfen, also Häuser, die sich in der Nutzung, in der Bewegung und im Blick und erschließen und so wenig Intentionalität aufweisen, dass jeder sich sofort wohlfühlt und auch keine Scheu davor hat, das Haus zu benutzen. Also es gibt praktisch keine Distanz zwischen der Ästhetik und dem Benutzer. Jeder vereinnahmt das sofort und das sehen wir hier auch in der Praxis.
Sie schreiben über das Projekt, dass es die Grenzen des Möglichen austestet. Das habe ich auch aus Ihrer Webseite. Was meinen Sie genau damit? Was sind die Grenzen des Möglichen?
Das weiß ich gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber ich kann mal versuchen, was man damit meinen könnte. Es ist halt so, dass man als Architekt ein Haus baut, was lange steht. Und über die Jahre wechseln sich die Nutzungen ständig voneinander ab und distanzieren sich voneinander. Das heißt, das Gebäude muss eine gewisse Universalität haben, diese Zukunft in dieser Zukunft auch zu funktionieren. Also versucht man natürlich, Räume in Proportion und Ästhetik zu planen, die nicht modisch sind, sondern die zeitlos sind. Und hofft, dass es in 100 Jahren noch angenommen wird. Das ist eigentlich der Punkt. Ob das funktioniert, weiß man nicht. Aber es gibt bestimmt ein paar Parameter, die dazu führen könnten, dass das Gebäude über eine lange Zeit universell bleibt. Also die Räume in möglichst gleicher Proportion zur Verfügung zu stellen, damit man nicht von vornherein auf gewisse ganz spezifische Räume angewiesen ist, um die Nutzung durchzuführen. Also Räume müssen austauschbar sein, nicht nur in Proportion, sondern auch in Belichtung, in der Klimatisierung und so weiter.
Ja. Um den diesjährigen Dammpreis gab es ja auch einige Stimmen, die ja aus den Architekturreihen, die nicht so glücklich waren mit der Shortlist des Dammpreises allgemein. Und die Sorge ist scheinbar groß, dass Architektur nicht mehr schön sei. Schwieriges Wort. Es soll jetzt in meiner Frage nicht darum gehen, ob Sie denken, dass dieses Gebäude oder andere schön sind. Aber wenn Sie sich den Dammpreis anschauen, und Sie sind, wie gesagt, ja auch Preisträger, zeigt es einen Paradigmenwechsel in der Architekturszene aus? Wie kann man das interpretieren? Sind solche Preise überhaupt noch wichtig, um den Diskurs anzukurbeln?
Also der Peter Kaczola-Schmal hat in seiner Preisrede gesagt, dass, oder auch im Interview, glaube ich, war das, dass die Preise, die vergeben werden, auch eine gewisse zukunftsweisende Funktion haben sollen. Also, und das sieht er vielleicht in diesen Projekten, dass die was auch immer für Qualitäten haben, die von der Vergangenheit ein bisschen Distanz aufnehmen und was Neues versuchen zu schaffen. Aber ganz im Allgemeinen ist, glaube ich, jeder Architekt bestrebt, schöne Gebäude zu bauen. Also Schönheit ist ein philosophischer Begriff, da geht es nicht um Ästhetik oder um Ikonografisches, da steckt viel mehr drin. Ne? Schönheit kann auch sein, ich stehe morgens auf und bin auf einmal durch das Gebäude so angeregt, dass ich heiter bin. Das ist auch was Schönes. Schön ist es auch, wenn ich lachen kann und so weiter. Das gehört alles zur Schönheit dazu. Und ich glaube, man verwechselt da wirklich Schönheit und Intentionalität miteinander, weil wenn die Intention des Architekten sehr, sehr eng und sehr, sehr stark sein soll, dann ist es natürlich für den Benutzer beengt, diese Enge. Das heißt, dann gibt es eben keine Aneignungsfähigkeit, sondern dann muss der Benutzer genau die Bewegung machen, die sich der Architekt ausgedacht hat. Also der typische Zirkel im Zirkelkasten. Und das ist ja das Gegenteil von Universalität. Und ich selber, wenn ich mich in solchen Häusern aufhalte, fühle mich beengt und möchte eigentlich schnell wieder raus. Insofern versuchen wir Häuser zu bauen, die ja eine gewisse Heiterkeit ausstrahlen. Und man weiß ja, wenn man Erfahrungen macht oder wenn man sein Wissen bereichert, ist man heiter. Wenn man lange knobelt und es fällt einem nichts ein und dann fällt einem das ein, dann freut man sich. Und das könnte in diesen Häusern immer wieder stattfinden, weil sie viel erzählen, weil sie narrativ sind, weil die Konstruktion offen liegt, weil sie viel Verbindung zur Außenwelt haben, die hier sehr, sehr heterogen ist. Und weil die Materialien offen liegen, alt und neu, unvermittelt miteinander zusammenstoßen. Man kann also diese ganzen Fügeprozesse, auch wie der Architekt gedacht hat vielleicht, auch wie das Gebäude hält, also statisch, das kann man hier alles ablesen. Also insofern ist das wie ein offenes Buch.
Sie haben ja auch sehr viel selber hier auch noch gemacht und ergänzt im Gebäude. Inwiefern spielt das immer mehr eine Rolle, dass ArchitektInnen wirklich Teil dieses Bauprozesses auch sind? Das ist ja immer weiter getrennt und weil die Projekte komplexer werden, die Aufgaben komplexer werden. Was bindet Sie das mehr zu dem Gebäude? Ist das ein Kriterium?
Natürlich. Also umso mehr Zeit man auf der Baustelle verbringt, umso mehr Nähe bekommt man zu dem Gebäude und man gelangt dann auch schließlich dazu, dass man das Gebäude korrigiert die ganze Zeit. Also der Entwurf wird korrigiert, der bleibt bis zur Fertigstellung offen. Manchmal ist es sogar so, dass Dinge wieder abgerissen werden und dann in anderer Art wieder aufgebaut werden. Aber wenn man das so macht, muss man dem Bauherrn natürlich sagen, das mache ich selbst. Ich kann jetzt nicht ständig zum Bauern sagen, die Firma muss das nochmal neu machen, gefällt mir nicht. Das muss man dann auch tatsächlich wirklich selber machen. Ja. Und vielleicht abschließend zu dem Thema, man lernt das Gebäude auch viel besser kennen, wenn man diese Zeit hier verbringt und tatsächlich auch selber gewisse Dinge macht.
Und vielleicht auch die das dann am Ende ja auch nutzen müssen und auch vielleicht den Kiez drumherum.
Genau. Und hier im ZGO, das war natürlich eine wunderbare Situation, weil alle auch wirklich gedanklich dabei waren. Das sind ja Künstler, die hier sind und hier arbeiten und das war schon ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten auf gleicher Augenhöhe.
2025, also letztes Jahr, wurden AFF-Architekten mit der Spurinitiative ausgezeichnet. 2024 Gustav Düsing und Max Hacke mit dem Studierendenhaus der TU Braunschweig. Und 2020, also ein bisschen weiter zurück, war es noch die James-Simon-Galerie von David Chipperfield. Erkennen Sie eine Kontinuität, einen roten Faden? Also haben Sie vielleicht was gemeinsam mit diesen Projekten? Inwiefern hat sich dieser Preis in Ihren Augen auch verändert? Vor allen Dingen, wenn jetzt auch jetzt das ZKU prämiert wurde.
Es kann sein, ich kenne jetzt nicht alle Gebäude, die prämiert wurden in den letzten Jahren, aber Gustav Düsing ist ja eigentlich, ist es ein ikonografisches Gebäude, es ist weiß und sehr ästhetisch entworfen, aber hat auch eine gewisse Performativität. Ja? Das ist schon so der Grenzbereich zu unserem Projekt hier. Ich war noch nie im AFF-Gebäude drin, ich schätze aber AFF sehr, also dass die Wände schon sehr gut gemacht haben. Insofern weiß ich nicht ganz genau, ob es jetzt so einen Bruch gibt. Vielleicht gibt es einen kleinen Bruch. Ja, also wenn man sich die fünf Finalisten ansehen, gut, da war auch PPAG dabei, die passen auch in die Vorjahre natürlich gut rein, auch eine wunderbare Schule dort gebaut mit viel Selbstbauanteilen, also nicht Selbstbau, sondern wie nennt man das, Elementebauteilen. Ja. Und wer war da noch? Ja, Aretz Dürr.
Genau.
Mit einem sehr, sagen wir mal, rationalen Gebäude, aber sehr schön proportioniert. Und dann gab es dieses Haus in München von Ethal. Das wurde stark kritisiert, aus meiner Sicht zu Unrecht. Es ist sehr charmant, das Haus. Und hatte auch eine sehr gute Geschichte, wie von der Grundrissfunktion, also von der Funktion, von der Flexibilität, ist das sehr schön geplant, auch mit den Bewohner zusammen und also ich finde das gut, das Haus. Was war noch? Habe ich was vergessen?
Es gab einige, die auch viel mit diesem sozialen Aspekt auch zu tun haben. Das ist ja hier auch ein öffentliches Gebäude mit einer öffentlichen Nutzung, die für viele AkteurInnen auch gedacht ist. Ist es auch ein Thema, was Ihre Arbeit sonst begleitet? Dieses Soziale?
Ja. Das macht einfach Spaß, also Räume zur Verfügung zu stellen, für die es keine Idee gab, wie das gehen soll. Deshalb, das machen wir sehr gerne. Wir haben mal ein Kino gebaut in Quillo. Ähnliche Situation wie hier, also Ziegelmauern definierten einen Raum, ehemals Stall. Und da haben wir schon mehrere Gebäude gebaut, auch ein Theater zum Beispiel auf diesem Gelände. Und da haben wir dem Verein gesagt, wir machen da ein Kino rein und ihr sollt nur das mit Material bezahlen. Wir machen den Rest, also praktisch das Dach auf diese Wände drauf. Ne? Das war sehr, sehr rudimentär gebaut, aber es funktioniert heute als Kino.
Und nochmal zurück zur Materialität hier. Wie gesagt, wir haben sehr viel Glas und Aluminiumprofile und trotzdem bleibt ja auch außen diese Transparenz irgendwie außen vor. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt, also auch im Entwurf? Wir haben auch kurz davor darüber geredet, dass sich auch diese Materialität oder diese Farblichkeit, diese Transparenz auch gewandelt hat seit dem ersten Entwurf. Wie kam es? War das nur eine Budgetfrage?
Spielsdorf, das auf diese 3D-Visualisierung an,
genau,
die noch weiß war und sehr viel schöner vielleicht.
Je nachdem, aber, wie man schön versteht.
Genau. Ja, also eigentlich wollte ich generell kein weißes Haus bauen, weil das sollte ja eher eine Fabrik sein, weil die Aktion und die Energie, die bringt ZKU ja sowieso schon von alleine mit und auch die Schönheit. Also hier wird ja Kunst produziert die ganze Zeit. Gibt es ja auch Artists in Residence hier, die einmal im Monat übrigens sehr interessant Open House machen und ihre Sachen ausstellen. Aber hier in diesem Werkstatträumen, wo wir gerade sitzen, wird ja die ganze Zeit werden die ganze Zeit urbane Projekte, kommunikationswissenschaftliche Projekte und künstlerische Projekte produziert. Und da müssen die eigentlich einen guten Hintergrund haben, der sich selber nicht so wichtig nimmt. Also ich verstehe Architektur sowieso nicht so zeichenhaft, sondern eher als performatives Erlebnis. Ich gehe in dem Haus und entdecke erst, was hier alles passiert und wie das Haus funktioniert. Das finde ich wesentlich interessanter, als wenn ich eine Großform habe, die ich mir jeden Tag auf gleiche Art und Weise angucken muss.
Darüber haben wir auch schon vorhin gesprochen. Ich würde es trotzdem nochmal, weil Sie es vorhin auch schon so gut beantwortet haben, das Thema der Ingenieurselemente, die hier im Gebäude sind, versus sozusagen dieses strikte Architektonische, was vielleicht auch diese Kritik des Schönen sozusagen, dass man denkt, Architektur ist schön, das Ingenieurhafte ist strukturell, funktional. Inwiefern ist das trotzdem noch Architektur, was wir hier? Es ist sehr, sehr viel gebaut, sehr, sehr viel selber gebaut, auch viel in der Struktur auch mitgedacht, also eben aus der Struktur heraus. Alles ist sichtbar, das Gebäude ist in seinen Einzelteilen lesbar. Können Sie das vielleicht nochmal kurz beantworten?
Ja, die Ingenieurstätigkeit brauche ich ja grundsätzlich, auch wenn alles eingepackt wird. Aber das ist ja noch ein bisschen ein anderer Fall. Ich baue ja in dem Bestand und wenn ich mir den Blick angucke von dem Park auf der Nordseite, dann gucke ich erstmal auf das alte Bahnsteigdach mit ihren rostigen Dachkonstruktionen und rostigen Stützen und dann geht's weiter. Ich gucke dann auf die Treppe, dann gucke ich dahinter auf die Stahlkonstruktion des Neubaus und wieder dahinter ist der Laubengang und wieder dahinter ist die Glasfassade. Das heißt, es reiht sich alles hintereinander auf und dann bin ich schon im Innenbereich und da gibt es dann die Ziegelwand, die alte. Und selbst da kann ich durchgucken, weil ja die großen Tore der ehemaligen Halle immer noch durchsichtig sind. Dann sehe ich auf einmal die Treppe dahinter, da vorne nochmal kurz die Konstruktion. Und in diesen Ebenen, die ja alle begehbar auch sind, die Treppe natürlich, Laubengang und die Innenräume, bewegen sich die Menschen und vermischen sich mit der Konstruktion und auch mit der Linienführung des Gebäudes. Und das ist Schönheit. Ja, das ist Schönheit, weil es auf einmal die Leute anregt, auf das Gebäude zu schauen, weil hier so viel... Es macht total neugierig. Ja. Und das saugt auch ein bisschen ein. Das ist ja eine Dreidimensionalität, die ganz bewusst hintereinander geführt wurde. Und das war möglich durch die Konstruktion.
Ja. Ja, vielen Dank. Und nochmal ganz kurz zurück zum Dammpreis. Vielleicht auch ein bisschen eine provokatorische Frage. Brauchen wir überhaupt noch Preise, um gut Architektur zu definieren?
Also da muss ich mit Peter Kurtschaller-Schmal nochmal antworten. Der musste genau dieselbe Frage nämlich beantworten. Der hat gesagt, ja, die braucht man, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für die Architektur der Zukunft, die in diesen Projekten, die sie prämiert haben, sehen. Ja, das ist, ob die jetzt den richtigen Blick haben, das müssen andere entscheiden. Die haben halt jetzt so entschieden. Aber eigentlich ist es so, dass die gewisse einen Einfluss haben auf die Architektur, die in Zukunft gebaut wird. Die wollen diesen Einfluss geltend machen. Ja. So werden ja auch die Ausstellungen dort produziert im DRM und so weiter.
Das heißt, im nächsten Jahr sollte eigentlich nochmal so ein Projekt gewinnen. Und wir hoffen natürlich auch, dass noch mehr solche Projekte gebaut werden. Es wird aber natürlich auch viel so gebaut, dieses, sei es im Einfamilienhaus, dass man sehr viel selber macht und irgendwie auch so ein bisschen diese Patchwork-Elemente. Was macht dieses Gebäude in dem Sinne besonders, was das angeht? Ist es die öffentliche Nutzung? Ist es der öffentliche Träger sozusagen, die Stadt Berlin? Oder was, es wird ja viel eben so gebaut, dieses Handwerkliche, auch mit den Materialitäten natürlich, mit dem Holz, mit dem Glas, mit dem Aluminium.
Ja, also abseits der Produktionsbedingungen, ob man nur selber baut oder eben nicht, ist natürlich immer die Architektur entscheidend, ob es ein gelungenes Werk ist. Und hier ist tatsächlich das, was ich gerade mit der Interferenz beschrieben habe, das Besondere, und die Verbindung mit dem Alten. Das ist die hier radikal offen vorliegt und ich kann die ganze Zeit, wir sitzen ja gerade auch in einem Raum, wo sich die Glasfassade einer sehr heterogenen Form des Altbaus anschmiegt. Das heißt, das sind so Kunstgriffe, die man sich gerne eigentlich, die man gerne vermeiden möchte aus Kostengründen und manchmal auch sogar aus ästhetischen Gründen. Aber genau das ist für uns hier die Ästhetik, dass das neue Gebäude sich weich gegenüber den Bedingungen, den alten Bedingungen stellt und darauf reagiert. Also dass das neue Gebäude das alte nicht schleift, ja, in ein gewisses Raster zum Beispiel.
Mhm. Ja. Und auch nicht umgekehrt, also dass neu und alt in dem Sinne wirklich so zusammenkommen und vielleicht auch die Nutzungen dann das eben auch reflektieren.
Genau, wenn man kontextuell denkt, heißt es immer, das Haus soll weder den Ort noch in dem Fall das alte Gebäude beherrschen, aber das alte soll auch nicht das neue beherrschen. Alles steht in guten Dialog nebeneinander.
Ja. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier reden konnten. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Dammpreis. Wir hoffen natürlich, dass Architektur weiterhin, auch wenn sie ganz anders aussieht, eben diese Prinzipien des Zusammenbauens, des Weitermachens, des Aufbauens auch eben widerspiegelt. Und was Schönheit ist, ich glaube, darüber kann man sich wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren noch streiten. Vielen Dank.
Ich könnte noch eins sagen, was Schönheit ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch habe, das sieht ja erstmal so aus wie alle anderen Bücher auch. Aber der Inhalt, der macht es dann zu einem schönen Buch. Das muss man also erstmal lesen und dann weiß man, dass es schön ist. Und so kann man das mit Architektur auch denken.
Und vielleicht auch, wie lange es noch schön bleibt in dem Sinne, wie lange die Inhalte auch relevant und aktuell bleiben.
Genau, wie lange es die Leute noch gedanklich anregen kann zum Beispiel. Also ein Punkt übrigens war, ich glaube, bei den diesjährigen Finalisten auch, dass sehr behutsam mit den finanziellen Mitteln umgegangen wurde und dass sehr viel Raum im Verhältnis zum Budget geschaffen wurde. Das war für die vielleicht auch ein Argument.
Ja. Stimmt, das ist hier auch ein Fall, dass das wirklich vergleichsweise sehr, sehr wenig gekostet hat. 2000 Euro pro Quadratmeter,
genau,
ist richtig?
Ja.
Genau, das ist ja für auch ein Volumen dieser Art ja auch nicht wenig. Also nicht viel, so rum. Nicht wenig eingespart.
Genau, das war bei Etal hundertprozentig auch der Fall. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber die Bauherren hatten jetzt auch nicht das große Geld, glaube ich. Ja.
Ja, vielen Dank. Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.